Podcast. Der Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft.
Tut uns nicht weh! Lass nicht zu, dass sie uns wehtun, Schatz! Sie werden uns doch nicht wehtun, die netten kleinen Hobbits.
Ja, für die Hobbits können wir nicht so wirklich sprechen, aber wir werden das mit dem Wehtun mal lassen. Wir jagen lieber Betten in die Luft. Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir begrüßen euch recht herzlich zum Tollcast der insgesamt achten Ausgabe mittlerweile, der April-Ausgabe 2019. Und im Studio sind Dennis, Tobias und Malte. Ich bin wieder zurück, nachdem hier umgebaut worden ist. Ich bin froh, dass man überhaupt wieder halbwegs arbeiten kann, hier größere Umbauten. Ich glaube, Dennis, du hast auch Umbauten hinter dir. Schönen guten Abend
ja,
erstmal.
Ja, guten Abend, moin moin. Ich bin eigentlich wieder in der Einrichtungsphase, obwohl ich gerade noch persönlich auf eine sehr karge Wand gucke.
Aber du kannst mit uns hier im Studio moderieren, was ja sehr schön ist. Und Tobias war unterwegs, da kommen wir auch gleich zu, wenn wir auf unseren heutigen Themenschwerpunkt schauen. Die Leipziger Buchmesse stand an. Was war sonst so los in den letzten paar Tagen?
Eine Menge und nein, mein Bett ist nicht explodiert. Ich brauchte nur eine dämliche Metapher.
Ja, aber so entstehen Moderationen, ne? Das ist, ja. Jeder hat sich jetzt wahrscheinlich die ersten paar Minuten gefragt, was da los war. Was bei uns im Tollcast heute los ist, da gucken wir jetzt einmal drauf. Themenübersicht. Wir besuchen gleich ein wenig zumindest die Leipziger Buchmesse und blicken auf das Event 50 Jahre der Herr der Ringe live, was vor Ort stattgefunden hat. Tobias war für uns mit dabei und kann uns dann mehr zu der Veranstaltung und den Inhalten erzählen. Dann werden wir uns unterhalten über den Herrn der Ringe online und eine Downtime, also einen, ja, Ausfall des Spiels für mehrere Tage hat es so auch noch nicht so häufig gegeben, aber wir schauen mal, was da so der Hintergrund war und wie tatsächlich auch eine Entschädigung der Spieler stattgefunden hat. Auch das gibt es nicht alle Tage. Schauen wir für euch mal ein bisschen hinter die Kulissen, was da so alles bekannt ist. Dann gab es Neues zum Tolkien-Film und der Tollcast sagt die Entwicklung voraus. Wir werden über den deutschen Trailer sprechen. Und anschließend haben wir noch diverse kürzere Meldungen aus der Welt Tolkiens und drumherum und werden natürlich am Ende der Sendung auch wieder auf Termine schauen, die wir so für euch zusammengestellt haben. Wie immer zu Beginn ein wenig Feedback, denn ihr könnt uns ja jederzeit auf den diversen Social Media Plattformen auch Feedback zur Sendung schicken, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, euch was gefehlt hat oder ihr zu gewissen Themen doch ein bisschen mehr Informationen wünscht, dann sind wir gerne natürlich bereit für euch mal zu schauen, was wir da so machen können. Und Tobias ist immer so nett, das Feedback mal zu bündeln. Und es geht in diesem ersten Feedback, was ich zumindest gelesen habe, darum, dass wir keine Orks auf die Bühne schicken. Also ich weiß jetzt nicht, wie man darauf kommen kann, dass wir Orks auf Bühnen schicken.
Wir lassen sie ja eigentlich nur vor der Bühne lauern. Buchdrache hat uns mal wieder ein nettes Feedback geschrieben, also es war eher anklagend. Und zwar schreibt sie aber, hey, was ist denn los, Tollcast? Kein Ork auf der Bühne, gab doch eine Menge Hobbits zu futtern. Und zwar nimmt sie da Bezug auf den Livestream der Deutschen Tolkien-Gesellschaft zum Event 50 Jahre der Herr der Ringe live. Und ansonsten, ja, gab es noch ein Feedback, das ich leider nicht mehr wiedergefunden habe. Die Person möge mir also bitte vielleicht nochmal schreiben. Und zwar ging es darum, dass sie schön findet, dass wir über das Herr der Ringe Online-Spiel spielt, aber wir mögen nochmal bitte auch was über ein anderes Spiel sagen. Ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel es war. Und ansonsten gab es sehr viel positives Feedback irgendwie auf der Leipziger Buchmesse, wenn man die Leute angesprochen hat. Und ah Mensch, ja, der Tollcast, geiles Projekt, höre ich immer mal wieder gerne rein. Und ja, das ist jetzt hier eure Möglichkeit zu sagen, ich will auch mal den Tollcast. Ihr könnt uns auch gerne ein Audio-Kommentar schicken. Wie das alles geht, findet ihr dann in den Shownotes.
Genau, da auch alle weiteren Informationen natürlich zu den Themen, die wir besprechen. Du hast gerade schon das Event 50 Jahre Herr der Ringe live angesprochen. Über das wollen wir gleich auch reden. Zunächst bleiben wir mal beim der Leipziger Buchmesse, die ja heute so ein bisschen unser größtes Thema ist, auch aufgrund dieses Events, was ja doch schon relativ groß aufgezogen war. Mal zunächst vielleicht ein, zwei Fakten rund um die Buchmesse aus Sicht der DTG, war ja dieses Jahr auch ein bisschen was Neues. Es war ja kein Stand der DTG auf der Buchmesse.
Genau, und das fand ich sehr faszinierend, weil wir waren einmal, und ich glaube, es war mittlerweile jetzt drei Leipziger Buchmessen her, dass wir einen Stand auf der Leipziger Buchmesse hatten. Wir hatten letztes Jahr keinen, wir hatten dieses Jahr keinen. Und wir waren ein einziges Mal dort und es gab immer wieder Leute, Mensch, auf welcher Halle finde ich, in welcher Halle finde ich denn euren Stand? Und ich suche euch schon die ganze Zeit. Und das fand ich sehr faszinierend, weil wir haben halt auch nirgendwo kommuniziert, dass wir da wären. Also waren Annika und ich im Prinzip im Namen des Herrn der Ringe unterwegs und haben mit Verlagen gesprochen, haben natürlich mit Klettkotter ein bisschen geplant, haben neue Kooperationspartner kennengelernt. Haben über die Buchmesse, die Buchmesse sah, die es nächstes Jahr geben wird, uns unterhalten und konnten unter anderem auch John Howe ein paar Fragen stellen.
Ja, wollte ich gerade darauf hinaus. Ihr habt ja ein Interview geführt mit John Howe, was wir gleich auch im englischen Originalton hier tatsächlich in der Sendung hören. Schon mal vorweg, wir sprechen noch ein bisschen drüber, aber für diejenigen, die gleich sagen, was englische Originalton, Hilfe, verstehe ich womöglich nicht. Ihr könnt es anhand von Kapitelmarken dann überspringen. Solltet ihr der englischen Sprache nicht mächtig sein, dann hört ihr danach sofort wieder uns auf Deutsch weiterreden. Vielleicht rund um das Interview, wo habt ihr das geführt? Wie ist das zustande gekommen? Und was waren so die Dinge, die euch da besonders interessiert haben? Wir können da so ein bisschen was zum Inhalt vielleicht schon sagen.
Ja, also, dass John Howe überhaupt da war, lag ja unter anderem oder hauptsächlich daran, dass er als Zeichner bei 50 Jahre Herr der Ringe Leipzig liest engagiert war. Das heißt, er war an dem Tag dort, hatte am Samstag auch noch eine Session beim Verlag Buchheim und hat dort fleißig signiert und auch Interviews gegeben. Und Klett-Cotta hatte uns halt eben damals die Möglichkeit gegeben, irgendwie fünf Fragen an ihn zu stellen.
If you could decide just for yourself, what would you like to draw the most? What is the most fun for you?
Oh, I can never answer those questions. It's so hard to say because everything is interesting. I enjoy drawing the darker side of Tolkien's work, but I also enjoy all the rest. So I love just losing myself in designs and ideas. And I think the things that are often quite close to what we are, you know, the hobbits and their villages and then the more spectacular epic things I love as well. So there's just so many choices. It's hard, very hard to choose.
I also think that Tolkien's work inspires a lot. I mean, there's so much nature in it and old forgotten castles and ruins.
Yeah, I wonder how he actually wrote all of that. And I know it's just a story and it's just a book, but it seems to send us towards so many images and events and things that touch us deeply. And I believe that the density of his source material and the fact that that source material is deeply part of European culture gives us all these points of contact and reference, and suddenly we feel very much at home in it. So it's a remarkable achievement.
Do you know tonight what you're going to draw, or is it coming to you just in the moment?
I have no idea. I'll tell you what I'll do after I've done it.
Okay. I'll be there to watch. another question, I'm not sure if you would like it, but the Amazon series upcoming, what do you think about that taking place in the Second Age?
I've seen the maps. It does look like the Second Age because Numenor is on the last map. Yeah, I looked very closely at the map, and very interesting, very curious to see exactly what they have in mind.
Hypothetically, really, just theoretically, if they would ask you to be aboard as a designer drawer, would you be up for that?
Where do I sign? No, I think it's very exciting. I believe that I believe it will be, I mean, if it's done well, it could be a fantastic addition to the whole interpretation of Middle-earth. And one thing that we never really should forget is we don't have to burn the books to go and see the series if it happens. So it's a proposition. It's another interpretation, in the same way that illustrations are an interpretation of the book and the movies were an interpretation of the book. And so I think, yeah, it's very exciting.
When you were working with Peter Jackson, were there things where you would discuss a lot with him, or were you always on one page?
Peter is quite an interesting man because he likes pictures, he likes artists, and he enjoys seeing new ideas. So he would give us directions initially. We'd have some indication of what he saw, but not very precise, more what he felt. And then it was up to us to go and look. And quite often he would push us a lot farther than we would have gone normally. So he really is a concept artist director in that sense. He treats the art department very well, and he wants something that not only responds to what he's given as a brief, but he also wants to be surprised.
That sounds really interesting to work with as an artist.
Very much. Some directors are much more, they have a clearer vision. So they need little hands who can draw what they see already. Whereas Peter doesn't really, he knows what he feels, but he doesn't know what it looks like necessarily. And that's something he's eager to find out. And that's when he wants ideas and discoveries and surprises. So.
Thank you very, very much.
Thank you.
Ja, soweit das Interview mit John Howe auf der Leipziger Buchmesse, die ja in diesem Jahr insofern für Fans des Herrn der Ringe etwas Besonderes war, als dass es ein Event gab, 50 Jahre der Herr der Ringe Leipzig liest, hieß das Ganze. Und das wurde auch unter anderem durch die Deutsche Tolkien-Gesellschaft live im Internet gestreamt. Und du hast mir gerade schon verraten, Tobias, den Livestream, der war so gar nicht geplant. Der ist durch eine Kooperation zustande gekommen und hat sich dann ja doch auch als sehr erfolgreich gleich mal bewiesen.
Richtig. Ich hatte gesehen, dass Lovely Books, ein Unternehmen hier aus München, halt das Event streamt in Absprache mit der Leipziger Buchmesse und Colette Cotta, und dann bin ich halt einfach vormittags mal vorbei, habe mich vorgestellt, habe irgendwie versucht, ein bisschen den Abend zu besprechen, zu planen, halt einfach zu gucken, ob man gegebenenfalls mit der Deutschen Tolkien-Gesellschaft in den nächsten Jahren auch Kooperation machen könnte, gerade so was den Lesetag angeht, da Lovely Books im Prinzip eine Plattform für Lesebegeisterte ist, für Autoren, für Verlage, so eine riesen Buch-Community. Und sie hatten halt als Slogan, wir lieben Lesen. Und ich dachte mir, das passt für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft ja auch. Auch wir lieben das Lesen der Werke Tolkiens und natürlich auch anderer Literatur. Ja, und dann hat man sich nett unterhalten und irgendwie so eine Viertelstunde vor der Sendung kam sie auf mich zu und meinte, Mensch, ihr habt doch auch eine Facebook-Seite, wollt ihr den Stream nicht auch auf eurer Seite posten? Ich so, ja, ich hätte jetzt einfach euren Stream bei uns geteilt. So, nee, wir können den bei euch nativ zusätzlich zu Colette Cotta und Lovely Books streamen. Da habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und habe gesagt, Mensch, geil, ja klar, machen wir. Und so kamen wir dann auch ohne Ankündigung dazu, eine beträchtliche Anzahl an Leute zu erreichen.
Ja, und es hat ja auch tatsächlich sehr gut funktioniert, wie man auch an den vielen Kommentaren und Zuschauern sieht, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft noch auf diesen Stream gezogen hat. Und das Schöne ist ja auch, ich war nun auch hier und wusste, dass dieses Event stattfindet, habe es dann leider erst im Nachhinein gesehen, dass live gestreamt wurde, aber so kann man natürlich auch jetzt noch beispielsweise über die Facebook-Seite der Deutschen Tolkien-Gesellschaft diesen Stream noch anschauen. Das heißt, falls ihr die Veranstaltung in Gänze gerne nochmal sehen möchtet, steht sie dort für euch zur Verfügung. Nun wollen wir ein bisschen...
Inklusive der 20-minütigen Pause.
Ja, die Pause ist auch, aber auch sehr charmant gelöst, muss man sagen. Also auch das ist...
Die Musik geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Diese Musik, wo ich mir nur frage, ey, wie kann man nur so eine Musik spielen bei so einem Event?
Ja gut. Also ich dachte, du bezogst dich auf das elbische Pausenschild, weil da meinte der Kameramann, das fiel ihm irgendwie relativ kurzfristig noch ein, dass die irgendwie nichts haben und hat sich dann das Wörterbuch von Pesch genommen und hat dann im Prinzip Pause versucht auf elbisch zu schreiben. Und hat das dann drauf gehalten. Ich fand das halt total witzig. Und da dachte ich mir so, Mensch, da sind auch Leute noch mit bisschen Herz und Verstand bei der Sache. Und ja, aber die Fahrstuhlmusik, wahrscheinlich GEMA frei, keine Ahnung.
Naja, schön aber, dass du es nochmal sagst, weil ich glaube, dadurch kriegt es auch nochmal einen ganz anderen Touch, wenn man weiß, dass tatsächlich der Kameramann diese Arbeit noch getan hat. Wenn man das nicht weiß, wird man ja denken, das war alles gut vorbereitet, aber spannend, wenn man das natürlich nochmal so hinter den Kulissen erzählen kann. Auf der Bühne, da waren ja erstmal diverse Musiker, was schon mal beeindruckend war, die ja dann aus den verschiedenen Film-Soundtracks Titel gespielt haben und zum Teil auch, ja, wurde ja auch live gesungen, was ja auch durchaus dem Ganzen einen emotionaleren Touch gibt. Wenn man da so im Publikum sitzt, stelle ich mir vor, war das mit Sicherheit noch ein größeres Erlebnis als am Bildschirm. Wer war denn tatsächlich auf der Bühne ansonsten mal abgesehen von den Musikern so zu sehen?
Ihn durch den Abend geleitet hat der Literaturkritiker Dennis Scheck. Ganz zu Beginn war der Verlagsleiter von Klett Cotta und der Direktor der Messe Leipzig, der sich überschwänglich bedankte, dass so viele Leute dann doch da waren. Die Geschichte war mit 800 Plätzen ausverkauft. Und dann gab's Timo Niesner, die Synchronstimme von Frodo, Andreas Fröhlich, die Stimme von Gollum und Regisseur der Synchronfassung vom Herrn der Ringe. Ja, unser Gründungsvorsitzender Marcel Aubron-Bülles hatte mit Helmut Pesch und Dennis Scheck eine kleine Diskussion und dann durfte natürlich auch Ascani nicht fehlen, der ebenfalls Rede und Antwort stand und illustriert wurde während der 2,5 Stunden, waren es glaube ich knapp, von John Howe.
Also schon ein hochkarätige Veranstaltung, wenn man mal so die Besetzung der Menschen sieht, die da so alle mit dran teilgenommen haben und vor Ort waren. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht jetzt den Stream noch nicht gesehen hat, fragen, worüber haben die denn da tatsächlich so gesprochen? Weil ich meine, es gibt ja diverse Themen, die man jetzt in 50 Jahre Herr der Ringe, ich meine, da könnte man jetzt fragen, ja, wie ist das alles losgegangen? Wie kam Tolkien zum Herrn der Ringe? Aber es ging ja um verschiedenste Themen. Was waren denn so aus deiner Sicht so die interessantesten Aspekte, die da angesprochen worden sind? Mal ab von der Gründung der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, die ja dort auch nochmal von Marcel in Kurzform nochmal und den Hintergründen erläutert wurde.
Ich fand die Mischung sehr angenehm. Also es gab halt einmal die Lesung von Andreas Fröhlich, der aus dem Herrn der Ringe vorgelesen hatte. Es gab das in Anführungszeichen Duett mit Timo Niesner und Andreas Fröhlich und sie lasen das Kapitel Smirgos Zähmung. Ja, ansonsten hat, was ich sehr charmant fand, Dennis Scheck, den Cheflektor bei der Hobbit-Presse gefragt, warum denn Harry Potter nicht in der Hobbit-Presse erschienen ist oder Eis und Feuer nicht in der Hobbit-Presse. Hat man auch gemerkt, ja?
Kann man ja mal fragen, ne? Also ja, natürlich. Gerade aus Sicht eines Literaturkritikers ja eine komplett berechtigte Frage.
Ja, und Ascani ist dann, meinte dann so, ja, hier irgendwie Tresore und die Gründe sind da drin und ja, also es war meiner Meinung nach ein wenig zu viel für die Zeit und das, was geboten wurde. Also wie gesagt, gerade mit den zwei Lesungen, mit drei Musikstücken, mit irgendwie 1, 2, 3, 4 Interviews. Und ich meine, wenn diese Interviews jeweils nur 10 Minuten gehen, was jetzt echt nicht viel ist, gerade wenn zwei Personen reden, dann bist du schon bei 40 Minuten. Dann wird noch irgendwie eine halbe Stunde gelesen, dann hast du noch Musik? Und also ich hatte so das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle ein wenig mehr Zeit dem Ganzen gut getan hätte. Ging aber nicht, weil es wurde ja irgendwann noch immer später. Und vielleicht wäre an der Stelle weniger mehr gewesen. Ich weiß es nicht.
Gab es denn aus deiner Sicht irgendein Highlight, wo du sagst, das war so von den ganzen Programmpunkten innerhalb der Veranstaltung so der dich da am meisten gepackt hat, wenn ich das mal so salopp sagen darf?
Nein, also es gab jetzt nichts Einzelnes. Also natürlich immer wunderbar, jemanden wie John Howe über die Schulter gucken zu können. Da ich Fotos von der Veranstaltung gemacht habe, konnte ich auch auf die Balustrade oben. Und dann gab es halt eine Position, wo ich im Prinzip wirklich von oben auf John Howe geguckt habe, wie er dort zeichnete. Das ist halt einfach faszinierend. Die Musik ist traumhaft schön, wobei es hier das Problem gab, dass das erste Lied war noch sehr gut. Bei den anderen beiden hat man halt gemerkt, dadurch, dass die Musiker die ganze Zeit dort still saßen und cool, dass die Instrumente teilweise doch sehr abgekühlt waren, so die ersten Töne dann noch ein wenig schief klangen. Aber alles in allem ein wunderschöner Abend.
Dann gab es ja noch eine spannende Passage, die Dennis Scheck da nannte. Da ging es plötzlich um Faschistoide. Ich persönlich war da an so einem Punkt. Ich bin dann auch nicht der riesige Experte, das sage ich vielleicht gleich vorweg, zu diesen ganzen Themen und beschäftige mich ja auch nicht unbedingt jetzt wissenschaftlich in der Tiefe mit Tolkien und den Werken drumherum. Und du hast vorhin schon, als wir über dieses Thema sprachen, gesagt, das sollte man vielleicht nochmal einmal aufgreifen, um es vielleicht ein wenig besser zu erklären und dann auch nochmal vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen.
Genau, aber am ersten würde ich sagen, hören wir uns einfach mal diese kleine Passage an.
Aber es gibt noch eine zweite Reizvokabel, wenn von Tolkien die Rede ist, das war in den 70er, 80er Jahren noch ausgeprägter als heute, da heißt immer dieses ganze Mittelerde mit den Rassen und so weiter, das sei doch faschistoid. Und ja, da verziehe ich auch schon ein ziemlich schmerzhaftes Gesicht, aber ich kann da nicht widerstehen, weil es gibt eine Anfrage des damals in Potsdam beheimateten Verlags Rütten und Löning aus dem Jahr 1938. Der wollte das damals schon ziemlich erfolgreiche Buch The Hobbit gerne auf Deutsch bringen. Man muss es sich auf die Zunge zergehen lassen und bat den englischen Autor J.R.R. Tolkien, bei Gelegenheit der Anfrage um die Übersetzungsrechte, er möge bitte auch gleich einen arischen Nachweis beilegen, weil das wäre des Landes so der Brauch. Und Tolkien schrieb daraufhin einen Brief an Rütten und Löning und sollte ihnen jemals jemand begegnen, der nochmal sagt, Tolkien und Faschistoid, den will ich Ihnen doch kurz zum Gehör bringen. Sehr geehrte Herren, schreibt Tolkien, Faschistoid war er nett, aber ein bisschen chauvinistisch war er schon. Also die Vorstellung, dass Damen auch arbeiten können. Sehr geehrte Herren, schreibt er. Leider ist mir nicht deutlich, was Sie mit arisch meinen. Ich bin nicht von arischer, nämlich indo-iranischer Abkunft, denn soweit mir bekannt, sprach keiner meiner Vorfahren Hindus, die Persisch, die Zigeunersprache oder einen der verwandten Dialekte. Wenn ich Sie aber so verstehen darf, dass Sie wissen möchte, ob ich von jüdischer Abstammung bin, so kann ich nur erwidern, dass ich es bedauere, offenbar keinen Vorfahren aus diesem begabten Volk zu haben. Mein Ururgroßvater ist im 18. Jahrhundert aus Deutschland nach England gekommen. Zum größten Teil ist meine Abstammung daher rein englisch und ich bin englischer Staatsbürger, was Ihnen genügen sollte. Ich habe allerdings meinen deutschen Namen bisher mit Stolz getragen, sogar während der ganzen Periode des beklagenswerten letzten Krieges, in dem ich in der englischen Armee diente. Ich kann mir jedoch die Bemerkung nicht versagen, dass angesichts unverschämter und unnötiger Anfragen dieser Art, sollten sie in Belangen der Literatur zur Regel werden, die Zeit nicht mehr fern ist, wenn ein deutscher Name kein Grund zum Stolz mehr sein wird. J.R.R. Tolkien, 1938, hätten nur mehr Menschen damals so gedacht in Deutschland. So viel zum Thema Faschistoid.
Genau, also das war nach der Nach der Pause hat Dennis Scheck einfach nochmal zwei Themen aufgegriffen. Einmal das Thema Eskapismus, sehr schön, empfehle ich auch jedem, sich vielleicht nochmal anzuhören. Und hatte war so das erste Reizwort und das zweite Reizwort, was er dann häufiger schon mal im Zusammenhang mit Tolkien gehört hat, halt diese Faschistoide. Und er hat gerade eben nochmal den Brief vorgelesen, an dem auch überhaupt nichts auszusetzen ist. Es fehlt allerdings eine Kleinigkeit meiner Meinung nach, die man zumindest hätte erklären können. Und ich habe mir jetzt mal die Briefe, die besagten, mir mal zurechtgelegt aus der deutschen Ausgabe. Und zwar gibt es über diesen Briefen eine kleine Anmerkung. Also der Brief ist vom 25. Juli 1938. Es ist für jemand, der nochmal nachschlagen möchte und die Briefe hat, es ist der Brief Nummer 30. Und da steht als erklärende Einleitung Folgendes. Dies ist eine der im vorherigen Brief erwähnte zweite Fassung, und zwar diejenige, die bei Allen & Unwin zu den Akten gelegt und aufbewahrt wurde. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der englische Verlag die andere nach Deutschland geschickt hat. Es ist klar, dass Tolkien in den abgeschickten Brief jede Erklärung über eine arische Abstammung verweigerte. Also, da geht es im Prinzip einfach nur darum, dass Tolkien, und vielleicht lese ich auch auf den Brief 29 noch den letzten Absatz kurz vor, in erster Linie geht es an Sie. Und ich kann die Aussicht auf eine deutsche Veröffentlichung nicht ohne Ihre Billigung aufs Spiel setzen. Ich unterbreite Ihnen daher zwei Fassungen einer möglichen Antwort. Und das ist halt im Prinzip so, dass die Sachen geschickt hat. Tolkien hat es beantwortet und er hat halt eben zwei Briefe geschrieben. Und ein Brief wurde abgeschickt, der andere wurde zu den Akten gelegt. Darum geht man davon aus, dass das, was Dennis Scheck vorgelesen hat, in der Härte vielleicht auch, was Dennis Scheck hier ja jetzt explizit noch herausstellt, gar nicht die Fassung ist, die in Deutschland ankam, sondern dass der Verlag sich für eine abgemildertere Variante entschieden hat. Wobei ich natürlich auch hier dem Autor zustimme, oder dem Kommentator, dass an der Kernaussage Tolkiens dazu im Prinzip nichts hinzuzufügen ist.
Auf jeden Fall ein spannender Aspekt in der gesamten Debatte, die da so stattgefunden hat, weil es gab ja noch diverse weitere Themen, wo ja auch so ein bisschen hinterfragt wurde, was ja immer ganz gut ist, was ja so eine Veranstaltung auch ganz gut tut. Aber das ist tatsächlich mal ein Aspekt. Danke, dass du ihn noch mal so auf den Punkt bringen konntest, auch mit den Hintergründen aus dem Werk. Und da muss man dann natürlich auch sagen, wer es noch genauer untersuchen möchte, sei ja herzlich eingeladen, dies zum Beispiel bei der DTG zu tun. Denn auch da gibt es ja viele Menschen, die sich wirklich sehr ausführlich und auch wissenschaftlich mit der Untersuchung der Werke Tolkiens dann befassen.
Und ich kann jedem auch nur raten, wenn er sagt, er möchte irgendwie noch mal ein bisschen eine andere Seite kennenlernen. Es ist kein Roman, den man einfach runterlesen kann. Aber irgendwie, wenn man sagt, man möchte sich wirklich ein bisschen mehr mit den Menschen auch beschäftigen, sind halt J.R.R. Tolkiens Briefe, die herausgegeben von Harper Carpenter, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch, eine Empfehlung. Wer sagt, Englisch reicht ihm, der findet auch alle Briefe bei tolkiengateway.net. Link packe ich in die Shownotes. Also das ist nochmal so, wo man sagt, will nochmal nachgucken, nachschlagen. Ich habe mir eine Zeit lang jeden Abend zwei, drei Briefe gelesen, um dann im Prinzip so auch mit der Zeit zu gehen. Das sind natürlich nicht alle Briefe, die Tolkien hier geschrieben hat, aber es zeigt doch einfach nochmal die privatere Sicht von Tolkien. Und es sind halt nicht nur Briefe von Tolkien veröffentlicht, sondern auch Briefe, die Tolkien erreicht haben.
Auf jeden Fall, Link hattest du gesagt, in den Shownotes, also für diejenigen von euch, die das noch nicht gelesen haben und dies interessiert, auf jeden Fall mal hereinklicken und sich dann gerne auch dort weiter einlesen. Ich habe zugegebenermaßen auch noch nicht alle gelesen. Also auch bei mir steht das im Schrank. Wer weiß, wann ich mal wieder ruhige Minuten habe, denn das ist so mein Eindruck zu dem Werk. Da braucht man eben, wie du es richtig gesagt hast, auch Aufmerksamkeit drauf. Das ist nicht so locker dahergelesen, da muss man sich ein bisschen drauf konzentrieren, aber dann ist durchaus spannend, was man so alles noch erfahren kann.
Jetzt würde ich aber ganz gerne den Ball noch mal kurz zurückspielen. Ich meine, ich war ja zwar live vor Ort, habe aber auch unglaublich viel fotografiert. Also ich habe über 10 Kilometer zurückgelegt. Ihr zwei habt es euch ja im Stream angeschaut. Da würde mich halt auch einfach mal interessieren, wie habt ihr es empfunden? Also jetzt weniger Bild- und Soundqualität, weil da konnten wir jetzt aber so. Was war dann so euer Eindruck von der Veranstaltung?
Ich würde jetzt mal Dennis erstmal das Wort überlassen, der noch nicht viel gesagt hat.
Ja, dafür komme ich ja gleich.
Dafür kommst du gleich dann.
Ja, mit, aber volle Kanne gleich. Ich war doch sehr überrascht, als mein Handy dann auf einmal sagte, DTG geht gleich live. So, okay, angucken. Und dann habe ich ja sofort gesehen, oh, wunderbar. Danke sehr, Tobias, dass du dieses in die Wege geleitet hast. Ich fand das für mich sehr interessant, auch nochmal von Herrn Fröhlich nochmal zu hören, wie denn die Stimme von Gollum persönlich, ja, wie er dazu gekommen ist, wie das Ganze abgelaufen ist, auch von seiner Seite aus, wie er dann dort auch mit Jackson dann öfteren auch selber dann nochmal reden musste und auch die ganzen Sounds hin und her schicken musste. Das fand ich sehr interessant. Bei Ascani, als Shaq ihn dann da interviewt hatte, eigentlich fand ich, er hat ja eigentlich nur eine Frage gestellt, und zwar, wie kam Tolkien, wie kam es dazu? Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, diese Antwort zog sich fast 10 Minuten hin. So war es zumindest mein Empfinden aus her.
Ja, nicht nur deins, ich hatte das, das ging mir ganz ähnlich.
Ja, und natürlich habe ich auf Marcel hauptsächlich drauf gewartet gehabt, was er denn dazu sagt, Thema Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Und es war auch von ihm dann auch mal, er gesagt, für mich auch interessant, von seiner Seite aus zu erfahren, wie er denn dazu gekommen ist. Und ja, er hat recht, wenn Finnland 11 hat, dann muss Deutschland auf jeden Fall auch eine haben.
Zum Glück ist das ja auch tatsächlich mittlerweile der Fall. Das fand ich allerdings auch einen sehr spannenden Aspekt, dass es nun tatsächlich die Ursprünge der deutschen Tolkien-Gesellschaft, wenn man das mal so ganz plump daher formulieren darf, eigentlich ja daran liegen, dass in Finnland schon 11 Tolkien-Gesellschaften existiert haben zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, da müsst ihr jetzt aber auch alles sagen, oder vielleicht lassen wir Marcel einfach direkt zu Wort kommen und lassen noch mal einen Ausschnitt aus dem Livestream.
Warum auch nicht? Ja, hören wir doch noch mal rein.
Na, ich war vor 25 Jahren zum ersten Mal in Oxford bei einem Treffen der britischen Tolkien Society. Das ist immer eine sehr internationale Veranstaltung, da kommen Fans aus aller Welt hin. Und ich war zum ersten Mal da, war natürlich völlig begeistert. Oh mein Gott, Oxford, Professor, was auch immer. Die Familie empfängt erstmalige Besucher im Haus der Familie, das heißt, man lernt die Tochter kennen, solche Geschichten. Und dann habe ich ein paar Finnen kennengelernt. Und wie man weiß, sind Finnen spätestens nach einer halben Flasche Wodka immer sehr redselig. Und man hat mir dann groß und breit mit reichem Stolz und großer Freude erklärt, in jeder größeren finnischen Stadt gibt es eine Tolkien-Gesellschaft. Das waren damals 11. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Finnland nicht 80 Millionen Einwohner. Aber sie hatten 11 Gesellschaften. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Und bin nach Hause gekommen, habe gesagt, so, jetzt wird hier eine Tolkien-Gesellschaft gegründet, weil das geht nicht, dass Finnen 11 haben und Deutschland keine.
Marcel kann es auch immer noch am besten erklären als Gründungsvorsitzender der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Jetzt noch letzte Frage an Tobias, bevor wir dieses große Thema dann verlassen. Gibt es irgendwas, was wir unbedingt noch erwähnen müssen, was ich dich noch nicht gefragt habe, beziehungsweise was vielleicht unter den Tisch fallen könnte? Das wollen wir natürlich unter keinen Umständen.
Nein, also jetzt noch so abschließend meine Meinung, es war eine wunderschöne Veranstaltung. Gerne wieder in der Art und Weise. Vielleicht dann einfach nur ein bisschen mehr Kritik. Also es war alles, also Kritik ist vielleicht der falsche Begriff, aber so mal, ich fand es an der einen oder anderen Stelle einfach zu weich gespült, zu geburtstagsmäßig und ja, aber das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau und ich bin gespannt, was Klett-Cotter dieses Jahr sonst noch im Petto hat und vielleicht auch auf der Frankfurter Buchmesse soll es das eine oder andere noch geben.
Wir werden auf jeden Fall ja unsere Ohren und auch Augen abseits des Tollcasts darauf richten und dann hier berichten, wenn es etwas Neues dazu gibt. Damit verlassen wir jetzt die Leipziger Buchmesse und kommen zu unserem nächsten Thema, zu einer ja sehr ausgedehnten Veranstaltung. Du hast ja gerade doch gesagt, von wegen, die war vielleicht etwas kurz für das, was alles reinpassen sollte. In dem Fall ja war der Hintergrund für das, was da passiert ist, eher klein im Vergleich zu dem, was hinterher draus geworden ist. Wir sprechen über eine ausführliche und ausgedehnte Downtime im Herrn der Ringe Online, die uns ein paar Tage tatsächlich beschäftigt hat, also insbesondere Dennis und mich, weil wir da auch uns gefragt haben, wann geht's denn vielleicht mal weiter, nicht weil wir unbedingt spielen wollten, sondern weil man sich ja dann doch schon Gedanken macht, ob das Spiel überhaupt wieder live geht oder ob man sagt, och, lassen wir die Server doch gleich runtergefahren, ich weiß, es ist böse, wenn man das so sagt. Und da tauchen ganz viele interessante Begrifflichkeiten auf. Aber mal ganz der Reihe nach, Dennis, mal die Frage vorweg. Du hast ja auch schon die ein oder andere Downtime mitgemacht. Hättest du gedacht, dass sie so ausufert?
Naja, wenn wir jetzt nochmal zeitlich zurückgehen, sage ich jetzt nochmal damals der Serverwechsel von Codemasters nach Turbine, wo ja dann die ganzen Konten damals von Europa nach Amerika gezogen sind. Da hatten wir ja auch 3,5 Tage Downtime. Dann hat man ja zwischenzeitlich auch schon mal eine Downtime von 4,5 Tagen gehabt. Und jetzt, wo sie halt angekündigt haben, dass sie ja doch jetzt weg wollen von einem 32-Bit-Server-Rechenzentrum, wollen die jetzt alles wupp auf ein 64-Bit bringen. Ah, wir brauchen ungefähr so gefühlte 26 Stunden. Da war von mir aus schon klar, Leute, das wird eine Downtime von 4-5 Tagen werden.
Ja, 64-Bit-Technologie ist ja nun auch nicht mehr unbedingt jetzt so ganz was Neues.
Neu. Aber man
ja, das machen ja Leute.
Wir reden immer noch von Herr der Ringe Online, ja?
Ja, das ist eben wieder die Sache. Aber selbst 2007, als das Spiel rauskam, war es durchaus ja schon nicht ganz unüblich, dass man auch schon auf 64-Bit-Architekturen gearbeitet hat. Aber das Spiel hat sich wacker gehalten in seinem 32-Bit-Klienten, also dem Startprogramm auch für die Benutzerinnen und Benutzer, die das dann ja dort bei sich installieren. Und es gab ja oft die Frage auch schon, wann kommt denn endlich ein sogenannter 64-Bit-Client? Also wann kann ich mich endlich mit den Spielservern auch auf dieser neuen Architektur verbinden, bei der sich natürlich auch viele einen Geschwindigkeitsschub erhoffen, auch wenn das ja so nicht bestätigt ist, dass das tatsächlich so sein wird, sondern 64-Bit-Architektur heißt ja erstmal nur andere, technisch gesehen andere Adressierung, aber noch nichts, sagt ja noch nichts über die Geschwindigkeit unbedingt aus.
Richtig.
Jetzt haben die ja irgendwie rumgeschraubt. Man wusste nicht so richtig, ist das jetzt ein Serverumzug? Müssen jetzt alle plötzlich einen neuen Spielklienten runterladen? Wie fandst du rundherum die Informationspolitik? Weil es gab ja diverse Twitter-Meldungen und auch so, ich sag mal, etwas schwammige Bekanntgaben. War das aus deiner Sicht ausreichend oder hättest du dir mehr Informationen gewünscht?
Ja, also wir beide kennen ja schon sehr lange Lord of the Rings Online und wir wissen, dass sie sich sehr, 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 sehr vage mit Informationen, sage ich mal, uns zur Verfügung stellen. Die halten sich sehr, sehr stark zurück. Was wir halt aktuell aus dem Forum wissen, die sind jetzt auf ein 64-Bit-Betriebssystem laufen gerade, alle Server schon. Ja, aber halt noch mit dem 32-Bit-Client ist natürlich kein Problem, was das angeht, das zu interpretieren. Aber die haben ja schon angekündigt gehabt, auch im März zumindest einen Beta-Client für den 64-Bit zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben wir ja schon den 27. laut Aufzeichnung heute bei uns.
Könnte knapp werden, ne?
Könnte knapp werden, aber auch da wissen wir aus Erfahrung der letzten Jahrzehnte, könnte man schon fast sagen, dass sich das immer gern nochmal so um 1,5-2 Monate nach hinten verschiebt. Aber es sind schon mehrere Informationen da, dass die auf jeden Fall an einem 64-Bit-Client arbeiten. Wann er rauskommt, ob er rauskommt, ganz ehrlich, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das weiß keiner ganz genau. Wenn wir allein jetzt nur mal nochmal die Versprechungen reinhauen der letzten Jahre, dass dann irgendwann mal wieder die europäischen Server wieder nach Europa kommen, was da nicht alles an Informationspolitik und dann am Ende irgendwie lange Nase, Edge-Badge, kommt doch nicht.
Könnten wir eine eigene Sendung zu machen zu dem ganzen Thema.
Da wären wir beide morgen noch miteinander beschäftigt.
Das wäre nur nicht so spannend, glaube ich, für die Zuhörer, weil man sich da nur hochschaukelt von Kritik.
Ja, Tobias ist schon eingeschlafen.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Thema, da kann man Stunden drüber reden, aber man kommt ja keinen Schritt weiter, weil man ja selber auch keinen Hebel in der Hand hat. Nun haben die ja sinnigerweise in irgendeiner Form, das gab es damals tatsächlich auch, ich erinnere mich zurück, damals bekam man sogar Shop-Punkte geschenkt, wenn man da diese lange ausgedehnte Downtime überstanden hatte. Dieses Mal gab es Shop-Punkte, also tatsächlich ja einen Geldersatz für diejenigen, die da auch Geld regelmäßig bezahlen, die also ein Abo haben und auch alle sonstigen, die da berechtigt für sind. Und es gab einen großen Belohnungssack, so ein Paket an Geschenken, was sich jetzt jeder über den Shop kostenlos ziehen kann mit dem Code, ich glaube Reward 2019, aber da findet ihr in den Shownotes dann einen Link zu, wie ihr da dran kommt. Das ist ja schon ein ganz ordentliches Paket. Du hast es dir mit Sicherheit auch von innen schon angeguckt.
Ja.
Ich muss sagen, ich hab mich über vieles gefreut. Bei einigen haben wir so gedacht, okay, habe ich jetzt auch schon zigmal. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich schon eine ganze Zeit lang in dem Spiel unterwegs bin.
Also ich würde auch sagen, für die Leute, die wirklich jetzt schon sage ich jetzt mal, nicht also länger als 5 Jahre dabei sind, für die ist das eigentlich mehr so ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil das, was wir da bekommen haben, sind ja ne, diese EP-Booster, die wir bekommen haben, ein paar Farben haben wir gekriegt.
Farben?
Farben, ja.
Ja, du kannst ja deine Klamotten
färben können. Genau.
Okay. Ne?
So einen rosanen Wächter zum Beispiel.
Ich stelle mir gerade Dennis Pink vor als Org.
Ja, sowas gibt's auch.
Wobei, kann man eigentlich Monster-Klamotten mittlerweile färben?
Nein.
Nee,
nein,
ich wollte sagen, nein, da geht das nicht, ne? Die Orks.
Da geht das noch nicht.
Orks und Urukais der Ettenöden, die laufen immer noch schön in zerrissenen, durchgematschten Klamotten. In
anständiger Kleidung.
Anständiger Kleidung, genau. Aber für alle anderen durchaus nett. Deswegen läuft ja auch Countul beispielsweise, mein Hauptcharakter, immer in Eredluin-Blau herum. Das der Farbton ist, mit dem man nämlich alle Klamotten einfärbe, die er trägt. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Meise. Wir waren beim Paket. Diverse Sachen drin, du hast es schon gesagt, diese Level-Booster oder EP-Booster, also damit man mehr Erfahrungspunkte sammelt und seinen Charakter schneller auf ein neues Level bringen kann, die dann irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden aktiv sind und dann kriegt man überall doppelte Punkte. Ganz nett, natürlich nicht für diejenigen, die auf Höchstlevel sind, aber gut, wie sage ich immer so schön, die nächste Levelerhöhung wird ja mit Sicherheit kommen und die ist ja auch für dieses Jahr noch angekündigt, von daher wird man dann wahrscheinlich sehen, was da noch...
Gebrauchen kann man die immer. Also mein Bankfach quillt gerade über.
Ja, das ist meins auch.
Ne, also ich habe ja nicht umsonst. Also ich habe ja aktuell, ich kann es ja auch offen sagen, ich habe 5 Hauptcharaktere für mich. Also 5 Spielcharaktere. Jeder hat noch ein einzelnes Bankfach. Und dann habe ich ungefähr noch 10 sogenannte Twinks, also Zweitchars in dem Sinne, die ich eigentlich nur als Bankpuffer noch benutze, damit ich überhaupt noch irgendwie Platz kriege, irgendwo meine ganzen Sachen unterzubringen.
Ich frage mich ja immer bei so vielen Charakteren, wie schafft man das zeitlich? Aber das ist ein Thema, auch darüber kann man ganze Sendungen machen. Bleiben wir lieber noch bei einem weiteren Fakt, der so ein bisschen ja fast unter die Decke gerutscht wäre, denn tatsächlich kann man das auch im Startprogramm des Spiels jetzt sehen. Es gibt mittlerweile einen regelmäßigen Serverneustart. Da werden die ein oder anderen Älteren oder Spielälteren, die also schon länger im Spiel unterwegs sind, sagen, das erinnert doch so ein bisschen an das Wartungsfenster, was es mal bei den deutschen Spielservern ganz früher mal gab.
Codemasters-Zeiten.
Ja, Codemasters-Zeiten, genau.
War das nicht damals mittwochs oder donnerstags?
Donnerstags, 9 bis 16 Uhr. Das weiß ich aber noch ganz gut. Da war ich noch im Studium und da war morgens, wenn man dann später zur Hochschule musste, erst irgendwie um 10:30, da hätte man ja eigentlich noch schön spielen können. Ja, von wegen.
Das war immer donnerstags, wo dann 9:30 Uhr das Forum auseinandergeplatzt worden ist, weil jeder Hinz und Kunz gefragt hat, warum sind die Server down?
Ja. Und es war irgendwie jede Woche dieselbe Antwort, die dann darauf folgte. Aber gut, nach einer Zeit.
Jetzt muss ich mal so als Entwickler und DevOps und SysAdmin in den vergangenen Jahren mal fragen, was haben die in diesem Zeitfenster gemacht jede Woche?
Du, das ist genau wieder der Punkt. Da halten die sich genauso bedeckt, wie wenn sie Server auf 64-Bit umstellen. Du erfährst 0, gar nichts. Also das war wirklich so.
Doch so viel.
Die Server waren von 9 bis immer ungefähr 16 Uhr offline. Und du hast da gesessen und dich gefragt, was machen die da jetzt eigentlich? Vor allem, das machen die ja jede Woche. Also mit der Zeit würde man ja denken, kommt da ja auch Routine rein. Das könnte man ja vielleicht auch ein bisschen raffen. Aber nichts dergleichen. Also da müsste man tatsächlich jemanden internes von Codemasters mal fragen aus der Zeit, wobei wahrscheinlich die wieder einem schönen Non-Disclosure Agreement unterliegen und das nicht erzählen dürfen.
Aber damals war das ja auch noch so, die Amerikaner, die haben ja zuerst das Update bekommen. Und wir in Deutschland, wir haben das eigentlich immer erst so 14 Tage, 3 Wochen später gekriegt. Wir hatten dann den Vorteil, die Amerikaner, die haben dann das Update gekriegt. Und dann haben die 3-4 Tage später wieder eine Downtime haben müssen, weil wieder irgendwelche Fehler eingebaut worden waren, die nicht so sein sollten. Das hat man dann bei uns im deutschen Client dann direkt berichtigt. Also wir hatten dann immer eigentlich weniger Downtime gehabt als die Amerikaner.
Ja, das stimmt. Das ist insgesamt da noch ein spannender Nebenfakt. Aber man sieht, wenn man das so zusammenfasst, wirklich viel war es eigentlich nie. Es gab ja auch mal Zeiten, da hatten wir so gut wie gar keine Downtimes. Aber das war jetzt mal wieder eine, über die es sich hier an dieser Stelle auch insofern lohnte zu berichten, als dass, wenn denn schon entschädigt wird hinterher und die Spieler da alle einen Geschenkkarton kostenlos bekommen und 64-Bit-Client, wir beobachten das für euch weiter und schauen, was da vielleicht auch draus wird. Es kam tatsächlich auch ein Feedback, es hatte mir Tobias vor der Sendung noch gesagt, dass wir immer nur über Herr der Ringe online sprechen. Das mag daran liegen, dass das Online-Spiel unfassbar viel Entwicklung mit sich bringt, weil es schon zum einen so alt ist und zum anderen natürlich auch lebt und nicht ein, ich sag mal, statisches Offline-Spiel ist, bei dem man eine Fassung erhält und dann ist es die. Aber wir werden mitnichten nur über Herr der Ringe Online in Sachen Games sprechen, sondern natürlich...
Also Mordor Schatten kann ich auch anbieten.
Da können wir auch mal was zu erzählen.
Da kann ich auch was zu sagen.
Wir können dann vielleicht auch mal die Frage klären, warum das plötzlich alles so billig geworden ist. Zumindest wenn ich immer reingucke, das dann für 5 € downloade. Aber das vielleicht mal in einer der nächsten Ausgaben. Wir haben das auf jeden Fall von euch mitbekommen und sind immer gerne über Feedback dankbar. Also das heißt, wenn ihr hier Themen vermisst, dann schreibt uns gerne eine Mail an feedback@tollcast.de. feedback@tollcast.de. Da erreicht ihr uns und könnt dann alles rund um die Sendung loswerden. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, was Tobias und Dennis uns zum Tolkien-Film sagen können, zum Biopic. Ist immer noch eins meiner Lieblingswörter. Ihr habt euch mit den aktuellsten Entwicklungen befasst.
Ja, haben wir. Und ich glaube, Tobias, wir müssen wieder unsere Glaskugel, unseren Palantir schruppen für die nächste Ausgabe. Dann, was wir heute sagen, das müsste eigentlich in 2-3 Tagen online kommen.
Genau.
Also oder passieren,
nicht,
ne?
Nicht, was wir sagen, sondern was wir jetzt anmerken.
Oh ja, genau.
So rum war das. Wir haben immer gesagt, Mensch, jetzt muss endlich mal ein Trailer kommen. Zack, irgendwie, wie gesagt, wir produzieren ja vor, weil die Post-Production auch mit ein bisschen Zeit frisst. Und zack, war irgendwie kaum der Podcast draußen, gab es den Trailer. Und dann, Mensch, der muss ja auch jetzt mal auf Deutsch rauskommen.
Ja.
Zack, kommt er auf Deutsch
raus. Zack, war auf Deutsch raus. Und ja, hatte eigentlich, wir sind ja beim letzten Mal ziemlich stark auf den ersten amerikanischen Trailer, also auf der normalen Originalstimmung Stimme drauf zu sprechen gekommen. Den haben wir ja eigentlich bis zur letzten Nanosekunde durchgesprochen gehabt. Jetzt kam ja der deutsche Trailer raus und da ist eigentlich uns beiden sofort was aufgefallen und zwar irgendwie die Stimmen.
Richtig.
Und ich würde sagen, den Vergleich jetzt speziell amerikanische, also die englische Originaltonspur und dann die deutsche Spur. Also ich weiß nicht, wie ich das dazu sage. Also
für genau, mich damit ist es die sehr, anderen wissen, worüber wir reden, würde ich sagen, lass uns doch mal so die ersten knappen 10 Sekunden vom Trailer anhören.
Erzähl mir eine Geschichte.
Die Geschichte handelt von Reisen, von solchen, die wir unternehmen, um uns zu beweisen.
Also ich weiß nicht, wieso. Das ist schon ein gravierender Unterschied, wenn man jetzt den normalen Trailer anhört, oder nicht?
Ja, ich hatte Fox Search angeschrieben, also nicht Fox Search, sondern das macht eine Agentur, macht die Pressearbeit für die Nerdy angeschrieben und da hieß es auch schon direkt, ja, das Synchronisieren ist ja noch gar nicht abgeschlossen oder hat sogar zu dem Zeitpunkt hieß es, glaube ich, sogar noch, hat doch gar nicht angefangen, worauf sich natürlich auch schließen lässt, dass es mir vielleicht jetzt ein Tolkien, an dem ich mich bisher am meisten störe von der Stimme her, Das heißt gar nicht im Film schafft, sondern es ist jetzt jemand, der gesagt hat, okay, der kann das hier im Prinzip mal vorproduzieren für 1:10, wie lang der Trailer ist, und ein bisschen erzählen. Und ja, ob es jetzt tatsächlich die deutsche Synchronstimme ist und wer diese Person ist, ließ sich leider nicht rausfinden. Das heißt, wenn einer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weiß, wessen Stimme das war, würde es mich sehr interessieren, weil herausgefunden habe ich es leider nicht.
Was ich aber persönlich auch sehr störend finden würde, ist, wenn ich ja schon mir einen Trailer angucke, egal ob es jetzt ein Tolkien ist oder ein ähnlichen Film ist, und auch die deutsche Synchronstimme dazu höre, und ich dann ins Kino gehe und er dann eine ganz andere Stimme hat, das finde ich dann wieder irgendwie in die Irre führend. Wir hatten ja, also zumindest, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, auf das Herr der Ringe Live-Event, was ja gestreamt worden ist, da war ja auch Andreas Fröhlich, der war ja damals der Chefsynchronisator für Herr der Ringe. Der hatte ja dort noch gesagt gehabt, der hat damals, als er die amerikanische Fassung gehört hat, versucht, die deutsche Stimme, zumindest von der Synchronisation her, von der Tonlage her, fast 1:1 zumindest hinzubekommen, dass man da nicht die großen Unterschiede hört. Da aber hier war das ja eigentlich gleich, hat das irgendwie gar nicht stattgefunden, oder?
Ja, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, um auf deine Aussage von vorher kurz zurückzukommen, dass man sich ein wenig verarscht fühlt. Also ich könnte dir kein Trailer nennen, wo mir das aufgefallen ist, dass wir jetzt natürlich diesen Trailer mit einer Lupe uns anschauen und versuchen im Vorfeld hier und da noch Sachen rauszunehmen und alles auf die Goldwaage legen, ist vielleicht ein etwas anderer Fall. Aber wie gesagt, ich gucke ja auch meine Kinofilme im Kino und gucke mir auch vorher Trailer an. Und gerade bei der Kürze der Würze eines solchen Trailers hätte ich gar nicht sagen können, ob das jetzt wirklich die Stimme ist.
Ja, obwohl, wenn man es ja vielleicht aus dem Standpunkt sieht, es ist ja ein junger Tolkien in den jungen Jahren noch. Daher vielleicht auch das jüngliche Stimmendesaster, hätte ich jetzt fast gesagt, oder?
Ja, aber warte mal, er sagt ja, ich erzähle eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, Kameradschaft und Co., wo ich gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen möchte. Das heißt, es ist jetzt in diesem Zeitpunkt auch gar kein junger Tolkien mehr, weil er erzählt ja im Prinzip seine Geschichte zurück, also was er erlebt hat. Also er müsste eigentlich meiner Meinung nach älter sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auf der Leipziger Buchmesse war oder einer der vielen Kommentare auf Facebook, die hat mich einfach mal so auf eine Idee gebracht, und zwar, dass es zwar um Tolkien und den Ersten Weltkrieg geht, aber man sich, so wie der Trailer gemacht wurde, gerade so diese Szenen zwischen Edith und Tolkien, sich auch um eine Verfilmung, Umschreibung von Beren und Lúthien handeln könne.
Richtig. Habe ich in den Netzgemeinden auch schon gehört. Wobei dann aber auch die Netzgemeinde sagt, ist das jetzt mehr Art zwischen den beiden ein Liebesfilm? Oder geht der Film jetzt rein auf, wie Tolkien eventuell gewisse Sachen zusammensetzt? Vergleich zumindest, oder irgendwie, wie man dahinter gekommen, oder wie er zumindest etwas interpretiert hat, was er erlebt hat? Oder ist es ein Mischmaß aus beiden? Jetzt haben wir ja schon einige Trailer gesehen. Wie würdest du es aktuell sehen? Ist es eher ein Liebesfilm oder halt die Erzählung von Tolkien, wie er auf etwas gekommen ist, beziehungsweise eventuell verarbeitet haben könnte, oder ein Mischmaß aus beiden?
Ich glaube, es wird nach meinem jetzigen Bauchgefühl, nach was, nichts anderem kann ich gehen. Ich habe den Film ja leider auch noch nicht gesehen. Da werden wir uns bis zum 3.5. leider noch ein wenig gedulden müssen. Ja, ich glaube, es wird eine Mischung aus beiden sein, sowohl wie er zum Herrn der Ringe kommt, weil IMDb hatte rausgebracht jetzt den kompletten Abspann. Und okay, da fand ich zum Beispiel sehr faszinierend, dass es eine Besetzung für Gandalf gibt, aber auch eine Besetzung für Sam. Jetzt ist Gandalf ganz klar, also da kann es sich nur um eigentlich den Gandalf in Tolkiens Welt handeln. Bei Sam ist es nicht ganz klar, weil als darstellender Charakter wirklich nur Sam und nicht Sam Gamgee steht, da bei allen anderen Figuren immer auch der Nachnamen angegeben ist und es nicht davon ausgeht, dass sie einfach nur einen Sam haben, kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass sie Sam Gamgee nehmen. Und was mich am meisten überrascht hat, ist, es gibt drei Experten für Kriegsgeschichte, aber es wird kein Tolkien-Experte aufgelistet.
Oh.
Ja.
Das könnte sehr interessant werden.
Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass es kein Tolkien-Experte dabei ist. Es kann ja durchaus sein, dass ein Tolkien-Experte gesagt hat, ich berate euch, ich weiß aber nicht, wie gut oder schlecht der Film wird. Und deshalb will ich nirgendwo im Abspann genannt werden. Aber nachdem irgendwie selbst ein Gaffer-Menschen, also jemand, der Sachen klebt, aufgelistet ist und die Regieassistenten, Assistentenstelle, Beschaffer aufgelistet ist, wundert es mich schon, dass es da irgendwie so keinen Tolkien-Experten gibt.
Thema Leute, die dort namentlich genannt werden und welche nicht. Ich glaube, da gab es noch eine ganz interessante Stelle. Wie du schon sagtest, es werden ja alle Leute aufgeführt, die auch nur irgendwie einen Baum sich anlehnen, im Hintergrund zu sehen sind oder ähnliches. Also die Schauspieler bzw. Statisten. Diese Liste...
Ja, ich freue mich schon sehr auf den schlafenden Bibliotheksbesucher, der da aufgelistet ist.
Ne, aber diese Liste ist kürzer als die Liste, wo die ganzen Leute drunter stehen, die für die ganzen Special Effects zuständig sind.
Richtig.
Ist das heutzutage normal oder eigentlich eher untypisch?
Weiß ich nicht, aber wenn man sich ja den Trailer angeschaut hat mit den ganzen Special Effects, also ich glaube schon, dass das eine Heidenarbeit ist, nur mal so ein paar Zahlen durch den Raum zu schmeißen. Die komplette Liste bei IMDb, die ihr auch in den Shownotes findet, hat halt 365 Namen in 27 Gruppierungen. Und der Cast kommt auf 54 Einträge. Und der Abschnitt visuelle Effekte kommt auf 87 Namen. Und das ist schon mal so eine Diskrepanz von 33 Leute, die mehr bei Special Effects sind. Und wie gesagt, der, wo habe ich ihn jetzt? Genau, ganz besonders freue ich mich auf den Auftritt vom Sleeping Libraryman, gespielt und dargestellt von Ray J. Johnson, der auch irgendwie schon mal einen Ritter in einer Fernsehsendung gespielt hat. Solche Leute sind aufgelistet und irgendwie der Schuhputzjunge ist aufgelistet, aber kein Tolkien-Experte, viel Special Effects. Ich bin sehr gespannt und ja, ich gehe davon aus, dass wir in der Mai-Sendung gegebenenfalls da auch schon erste Berichte zu veröffentlichen können. Da ja am 3. Mai in England der Film startet.
Ja, jetzt hatten wir ja schon gesagt gehabt, ne, am Anfang unseres Gesprächs, ne, wir wollen unseren Palantir mal wieder ein bisschen polieren. Wollen wir mal einen Blick in den nächsten 3 Wochen werfen?
Mach mal, meiner ist nämlich gerade in Reparatur.
Deiner ist in Reparatur?
Ja, die Katze hat ihn runtergeschmissen.
Also ich erwarte auf jeden Fall einen zweiten bis sogar dritten Trailer noch, bevor es dann wirklich dann, also auch auf Deutsch, bevor es dann nochmal, weil in Deutschland ist es ja auch erst im Juni, soweit ich das noch richtig weiß, berichte ich mich, 20. Juni, wo er erst in Deutschland rauskommen wird. Da werden wir uns wohl noch ein bisschen genötigt fühlen, noch ein bisschen nach weinenden Auge Richtung England zu gucken, beziehungsweise Amerika. Und da erwarte ich dann noch mehr Hintergrund bzw. Infos, was sie noch mehr zeigen wollen. Jetzt habe ich natürlich immer die Erfahrung jetzt die letzten Jahre gemacht, wenn ich Trailers geguckt habe. Ich habe mir dann die original amerikanischen Trailer angeguckt oder die deutschen Trailer. Die deutschen Trailer, die haben meines Erachtens immer ein bisschen mehr gezeigt als die amerikanischen Trailer. Und daher bin ich dann sehr gespannt, was wir da noch zumindest dann in der deutschen Fassung dann noch eventuell an Bildern zu sehen bekommen.
Genau, also hier habe ich mir auch mal die Trailer ganz genau angeguckt. Also sie sind komplett identisch bisher. Sie sind halt das Original Englische genommen und mit einer deutschen Tonspur versehen.
Muss ja nicht so bleiben.
Richtig, schauen wir mal.
Ne, schauen wir mal.
Malte, was sagst du denn zur Serie oder bist du mittlerweile
Serie oder Film?
Zum Film, Entschuldigung. Serie ist heute nicht dran.
Nee, Serie ist heute mal nicht dran. Nein, ich bin nicht in den Tiefschlaf. Ich habe euch ganz aufmerksam zugehört. Ich fand, bislang kann man gespannt sein. Man wird sehen, was kommt.
Wirst du dir denn angucken?
Angucken werde ich mir mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob ich das sofort tun werde, weil ich bin absolut kein Mensch, der sofort wegen eines neuen Films ins Kino rennt. Also ich habe, glaube ich, ja, so doof das klingt, ich glaube nur Fluch der Karibik dreimal als Midnight-Preview gesehen, aber weder Herr der Ringe noch Der Hobbit oder sonstige große Filme in irgendeiner Form in der ersten Woche, sondern ich bin dann immer eher derjenige, der das Schild Spoiler-Alarm durchgestrichen hochhält und sagt, lasst mir noch ein bisschen Zeit und denn, wenn sich der Hype so ein bisschen gelegt hat, schaue ich mir die Sachen an. Mag bei diesem Film anders sein, aber das wird dann, denke ich, auch dann zeigen, ob es überhaupt so einen Hype wirklich geben wird. Das bleibt ja noch abzuwarten.
Interessant wird auf jeden Fall, in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch ein, dass es ja ein Tag oder eine Woche vor dem nach dem Tolkien-Tag ist, habe ich es aber wirklich alles durcheinander gebracht. Der Film kommt eine Woche nach dem Tolkien-Tag raus. Und momentan sind die Gespräche mit dem Verleiher sehr gut. Ich will nicht sagen, dass wir den Film dort zeigen werden, weil das wird natürlich nicht der Fall sein. Aber vielleicht kriegen wir ja im Rahmen des Tolkien-Tags in Gelder noch ein paar weitere Informationen zugespielt.
Das könnte ja durchaus
sehr, da musst sehr du halt so lange weggucken, Malte, wenn du nicht gespoilert werden willst.
So doof das klingt, ich kann dir schon jetzt sagen, dass ich es nicht mitkriegen werde, weil ich nicht da sein werde. Von daher.
Was?
Das passt wie im letzten Jahr zeitlich nicht. Von daher ist bei mir ist der nächste Termin, der ansteht, das Ting.
Ja. So.
Und dementsprechend muss man dann mal schauen, was dann tatsächlich so geht oder auch nicht geht.
Ja, mich wird man auf dem Tolkien-Tag in Geldern sehen. Ich werde auch etwas Leckeres zur Verköstigung mitbringen.
Aber nicht das, was gerade bei dir knurrt, oder?
Nein, das knurrt bei mir. Das ist das kleine Studiomaskottchen. Nee, das ist unser Studiomaskottchen hier. Unser kleines Hundchen, was jetzt sich hier gerade meint, bemerkbar zu machen und Hunger bekommt. Aber so ist das. Ne? Es dauert jetzt halt noch ein paar Minuten. Wir müssen ja erst kommen noch Kurznachrichten. Ich kann jetzt ja schlecht sagen, machen wir nicht, fallen heute aus. Aber ich hoffe, das wird der kleine Hund überstehen. Und ich habe
hier so wie Katzen? Ich bin total satt oder ich bin gleich am Verhungern? Also, dass es kein Stadium dazwischen gibt?
Ja, kann passieren, aber meistens legt sich dann die Anspannung auch wieder zum Glück ein wenig. Also ich hoffe das mal, ansonsten müsste ich dann gleich mal während der Termine schon mal schnell füttern gehen. Na gut, dann machen wir mal schnell weiter. Vielleicht sollte das auch ein Trenner sein, dass wir zu den Kurznachrichten kommen. Was wir noch so haben, ein paar kleinere Themen. Und zwar beginnen wir da mal mit Tolkien Maker of Middle-Earth. Das wird euch wahrscheinlich was sagen, die Ausstellung. Da hat unser Gründungsvorsitzender Marcel Obron-Büllis eine Sammlung von Reviews aus den verschiedensten Medien zusammengestellt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ganz spannend, was also diverse, auch weltweite Medien zu dieser Ausstellung so schreiben. Und da könnt ihr euch durch Kommentare durchlesen und ein bisschen das Medienecho, so wie man das ja auch gerne nennt, betrachten. Durchaus sehr lesenswert. Und dann, da kann Tobias wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, haben wir auf der DTG-Webseite aktuell eine interessante Serie, die sich mit Tolkien auf YouTube befasst.
Genau, und zwar hat unsere Kollegin Maria Zielenbach sich 5 deutschsprachige YouTube-Channel rausgesucht und hat sie mal ein bisschen auf Herz und Nieren abgeklopft. Und das ist in einer Serie von 5 Artikeln jedem YouTuber ausreichend Platz zur Verfügung gestellt und hat ihn sogar hier und da hinterher recherchiert und auch aufgezeigt, wo es gegebenenfalls ein paar Fehler gibt. Also wer gerne YouTube-Videos guckt und sich darüber hinaus auch über diese YouTube-Videos informieren möchte, findet den Link wie immer in den Shownotes.
Dann haben wir Interessantes Neues zum Weltenwerker-Konvent, den wir schon mal erwähnten in der Sendung. Es gibt ein paar neue Informationen. Auch hier hast du mal draufgeklickt, Tobias, und kannst uns ein paar Sätze dazu sagen, was man vielleicht als, ich sag mal, Laper oder anders gewandter im Bereich des Rollenspiels wissen sollte.
Genau, und zwar hat man die Community befragt und hat bis zum 22. März hatte die Community Zeit, sich das Wochenende auszusuchen. Das heißt, dass die ersten Weltenwerker-Konvent 2020 findet statt am 7. und 8. März nächsten Jahres. Und zwar in Gießen. Die Location ist auch schon, die Messe Gießen, die Location steht also auch schon fest. Und so die nächsten Termine sind dann jetzt im Prinzip die Festlegung der Rahmenbedingungen, Preise, Öffnungszeiten, Start der Online-Bewerbung ist dann im Ende April. Und ab Mai kann man sich dann als Aussteller dort buchen. Inwieweit das für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft in Frage kommt, können wir dann sehen, sobald die Preise und Bedingungen veröffentlicht sind.
Ja, das kann man sich ja nun denken, denn ohne Preis, ne, ohne, oder wie heißt es, der Preis ist heiß oder wie auch immer, ohne Preise immer schwierig, irgendeine Vorankündigung zu machen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, sollte es etwas Neues geben oder die DTG zum Beispiel sich dort beteiligen, in welcher Form auch immer. Dann haben wir eine Absage lesen müssen und ich sehe gerade Breaking News, kann man fast sagen, ist natürlich in so einem Podcast immer etwas
weil wir da nicht live
salopp gesagt, ja, ist nicht live. Ich kenne das aus meiner Radiozeit, da war das immer Breaking News, der irgendwas Neues und sofort gehst du auf den Sender und musst es natürlich allen erzählen. Die Medieval Fantasy Convention, schon mehrfach stattgefunden auf Schloss Burg, ist in diesem Jahr abgesagt worden. Das ist insofern erstmal nichts Ungewöhnliches, als dass es durchaus mal sein kann, dass eine Veranstaltung nicht stattfindet. In diesem Fall sind da allerdings so ein paar Fakten rundherum vielleicht ganz interessant, weshalb wir sie auch im Tollcast mal aufgreifen. Denn eine Fragestellung, die nicht geklärt ist, die wir auch jetzt deswegen nicht abschließend klären können, war, ob man die Veranstaltung überhaupt noch weiter unter anderem mit dem Wort Mittelerde bewerben darf. Das ist offensichtlich unklar und wurde auch von den dortigen Schlossherren, hätte ich fast gesagt, so ein bisschen mit in den Fokus gerückt. Und unklar ist auch so ein bisschen, was tatsächlich der Hintergrund ist. Also es gab da wohl behördliche
Jetzt Prüfungen. Nicht mehr.
Das ist die
Breaking News.
Und jetzt kommen wir zu den Breaking News, die in der Redaktion gerade im Hintergrund von bei Tobias aufgelaufen sind. Denn die Orga, ich führe den Satz trotzdem kurz zu Ende, damit man weiß, was bislang bekannt war. Bislang wusste man nur, da würden irgendwelche behördlichen Prüfungen bei der Organisation, beim Veranstalter durchgeführt. Und es gab also schon die ersten Geld-zurück-Beschwerden, wie das dann immer so ist. Jetzt wollen wir aber natürlich dann auch hören, was hat denn die Orga, die so ein bisschen geheimnisvoll bislang da nur stand, dazu gesagt?
Dazu muss ich noch mal ganz kurz aushören, warum das eigentlich so, also der fade Beigeschmack ist, dass der Verein Schlossburg, die also diese Location betreut und Co., in den letzten Tagen die Veranstaltung von sich aus gecancelt hat. Also die Cancelung ging gar nicht vom Veranstalter aus, sondern es war eher so, dass sie gesagt haben,
ne?
Genau, dass der Verein, der Schlossburg betreibt, und zwar dann so, wir hören nichts mehr, Geld passt nicht, und sie haben halt im Prinzip die Veranstaltung von sich gecancelt. Es war ein lange Still. Der Verein hat auch gesagt, alle bei uns gekauften Tickets werden anstandslos zurückerstattet. Und jetzt kam gerade während der Aufzeichnung, flatterte die Meldung von der Epicon UG an, dass es aufgrund anhaltender Prüfungen und damit einhergehender Handlungs- und Zahlungsunfähigkeit der Epicon sehe ich, also das war Jörg, aktuell keine andere Chance, als die Events abzusagen. Für Mai wird es keine Rettung mehr aufgrund der zeitlichen Nähe geben. Wie es sich für die August und Oktober entwickeln wird, wird man dann sehen müssen. Die ersten Sachen nach irgendwie Schade und Co. sind natürlich dann auch, was ist mit meinem Geld für Mai? Da hat der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht reagiert. Wie gesagt, wir wissen vom Schlossverein, wer die Karten dort gekauft hat, kriegt sie das Geld auch erstattet.
Also offensichtlich kann man ja sagen, auch wenn die natürlich vorgeprescht sind, wie es ja auch in den Medienberichten steht, scheint es offensichtlich doch irgendwas im Hintergrund zu brodeln. So richtig weiß man es nicht, aber dennoch natürlich ein Thema, bei dem man mal sich lohnt hinzuschauen, gerade weil natürlich ja auch die Welten Tolkiens dort nicht nur durch Gewandete, sondern natürlich auch in den Programmen immer wieder auftauchen. Deswegen natürlich auch ein Punkt ist mal hier zu erwähnen.
Und im Mai war ja auch die DTG, also war ja ein Mittelerde-Special der MFC. Und ich meine, MFC steht ja nicht für Mittelerde, sondern Medieval Fantasy Convention. Und das war jetzt halt eben das Mittelerde-Special. Und da hatte die DTG auch eigentlich einen Stand haben wollten. Und bei uns hatte sich in den letzten Monaten davor eigentlich schon Schwierigkeiten in der Kommunikation angebahnt. Also so ganz überrascht kommt das jetzt für die Leute, mit der Orga beschäftigt sind, nicht.
Dann verlassen wir jetzt die Medieval Fantasy Convention und sagen euch stattdessen, wo die DTG in diesem Jahr noch offiziell vertreten sein wird. Und zwar auf der CCXP. Das klingt in Kurzform immer etwas so dahergesagt. Fans wissen natürlich, um was es geht. Comic-Con Experience ist damit gemeint. Und das ist ja der Nachfolger, ich darf mich jetzt nicht verplappern, der Nachfolger so ein bisschen der RPC, ne?
Nein,
natürlich nicht.
Nein.
Wollt ihr das noch eine Stunde so weitermachen, dann nehme ich das jetzt noch ein Klingelton.
Nein, das ist sehr schön. Nein, Tobias und ich, wir hatten ja schon in den letzten Sendungen auch darüber gesprochen und auch wir, ne, Tobias und ich, verfolgen natürlich immer sehr gespannt, was die CCXP gerade veröffentlicht. Wir haben ja in der letzten Sendung uns erstmal über die Preise unterhalten und dass ja noch kein
lächerlich 1500 Dacken
machen wir Portokasse, noch eigentlich noch keinen richtigen Stargast irgendwie bekannt gegeben haben, außer jetzt eventuell 2-3 Zeichner, die da kommen sollen, aber für mich immer noch kein richtiger Stargast dabei ist. Habe ich auch schon zu Tobias gesagt, okay, die haben am Anfang gesagt, RPC wird mit eingegliedert, aber wenn man das jetzt so alles so liest auf der Homepage von bei denen und ähnliches, finde ich eigentlich, RPC hat man am Anfangs eingegliedert, aber jetzt schon wieder, nein.
Ich wollte gerade sagen, da hätte man jetzt dieses Sample von euch nochmal spielen können mit dem Nein und dem Besetzzeichen, weil dann wäre klar gewesen, was du sagen willst. Es ist ja wirklich, nun muss man auch mal sagen, wenn man die Webseite oder auch rundherum sich das Ganze anschaut, schon bemerkenswert, wenn ich das mal so sagen darf, wie eigentlich die ursprüngliche Idee der RPC, wie du es schon sagst, so sang- und klanglos im Prinzip in diesem riesigen Monster so verschlungen wird. Weil man fragt sich ja dann doch so ein bisschen, wo gehen eigentlich diejenigen hin, die da zum Beispiel für LARP und Rollenspiel früher zur RPC gefahren sind? Also ich könnte mir vorstellen, die ein oder anderen bleiben einfach gleich zu Hause.
Ja, also ich glaube, das ist auch ganz viel Kommunikationsdesaster, hätte ich jetzt fast genannt. Kommunikationsproblem. Man hat halt immer die CCXP angepriesen als aufgebauschte RPC. Und genau das, wenn man sich das jetzt anguckt und auch wenn ich gucke, wie unser Bewerbungsverfahren dafür war, um einer dieser Plätze bekommen hat, war es eben nicht. Das muss jetzt nicht heißen, dass die Veranstaltung schlecht wird, um Gottes Willen. Aber halt zu sagen, wir nehmen die RPC und bauen sie auf und kombinieren sie. Ich glaube, da war einfach die Wortwahl ziemlich unglücklich gewählt, weil es gibt jetzt irgendwie so 10 Fandoms, die jetzt noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, die mitgenommen werden auf die CCXP. Die DTG ist dankenswerterweise eine davon, weil bei den Standpreisen hätte sich die DTG niemals einen Stand leisten können, noch nicht mal irgendwie 12 Quadratmeter wie damals auf der Leipziger Buchmesse, weil die Preise einfach für uns als Verein untragbar sind und wir haben jetzt irgendwie eine Fläche zwischen 100 und 300 Quadratmeter, bauen wieder unseren Dungeon auf, haben eine kleine Ausstellung mit bisher unveröffentlichten Skizzen des Tolkien-Facettenprojekts. Wir werden die Fotoaktion haben.
Ah, Facettenprojekt, aha.
Ja.
Tolkien's wer kam denn auf diesen Namen? Facetten?
Ich glaube Malte.
Ja?
Na?
Nein, also wie gesagt, darum ist das für die DTG sehr interessant. Vor allem ist es auch mal ein Publikum, das die Comic-Con anzieht, die jetzt noch nicht so mit der DTG in Kontakt kommen. Also ich erwarte mir dann ein ähnliches Feedback-Umgang wie mit der Leipziger Buchmesse, weil es einfach eine andere Schnittmenge an Menschen ist. Und ich bin jetzt einfach mal ganz gespannt und schau, was da auf uns zukommt.
Du leidest, boah, meine Güte. Heute habe ich es aber
auch. Ja, ich weiß, ich bin gut.
Ja, es ist, Ja, Gesundheit. So, jetzt sind wir auch gleich. Und Tobias jetzt auch noch, dann ist es perfekt. Lassen wir auch so drin, weil was sollen wir das rausschneiden, ist ja auch. Was du gerade sagtest, von wegen, was uns da so erwartet, das ist natürlich die perfekte Überleitung von den Kurznachrichten in die Termine, die Dennis jetzt für uns hat. Und da erwartet uns einiges, wenn ich da so den Überblick sehe.
Ah, ja, es geht schon los.
Okay. Ja, geht schon los. Klappe ist gefallen.
So, als erstes haben wir im April vom 26. bis 28. die Magic Con in Bonn im Maritim Hotel. Dann natürlich für mich und für andere Tolkien-Fans eigentlich eines Highlights des Jahres. Vom 14. bis 16. Juni sind die Tolkien-Tage in Geldern, Pont. Oh, da freue ich mich schon wieder drauf, da kann ich meinen Ork wieder ein bisschen freien Lauf lassen. Und dann natürlich vom 25. bis 28. Juli 2019 das Talking Ting, dieses Jahr wieder in Lützen-Sömmern. Kurze Frage, Tobias, sind noch Plätze frei?
Nur noch Mehrbettplätze.
Nur noch Mehrbettplätze. Also die noch Lust haben. Aber auch nicht mehr viele. Ne, die noch Lust haben, schnell auf benannte Internetseite seht ihr in den Shownotes und dann noch schnell buchen. Dann haben wir vom 7. bis 11. August Tolkien 2019 Birmingham. Und dann noch vom 23. bis 25. August das Mittelerde-Fest in Österreich, soweit ich das richtig lesen kann, in Reichenau am Mühlenkreis. Ja, Österreich, da steht's doch. Mein Güte. Lesen müssen die Orks auch mal können.
So. Ja, muss ja dazu haben wir sagen. Vergessen? Was haben wir vergessen?
Ja, worüber hatten wir es gerade?
Ich wollte gerade sagen, eine CCXP. War da was?
CCXP Experience, das ist doch irgendwie anderthalb Wochen nach den Tolkien-Tagen in Geldern, ne?
Richtig.
War ja auch irgendwie immer früher die RPC und da ist auch schon der Termin.
Da ist der Termin. Kurz ein. 27. bis 30.06.2019 die CCXP Kolonie. Für die Kolonie nicht wissen, Köln.
Ja, es ist auch Wahnsinn. Es muss alles auf Englisch, aber gut, diese Veranstaltung ist ja international. Ja, von daher.
Zu Birmingham noch einen kleinen Hinweis an alle Mitglieder und die, die es noch werden wollen. Es gibt da natürlich einen kleinen Prozentgutschein für alle, die sich dort anmelden wollen und noch ein paar Pfund sparen wollen. Auch wenn wir bisher noch sehr ungewiss ist, ob wir bis dahin ein Visum brauchen oder nicht.
Ja, das können wir euch auch nicht beantworten. Die Debatte läuft ja noch und wer weiß, wie lange sie noch läuft. Und bevor wir zu politisch werden, frage ich lieber mal in die Runde, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ne? Nicht, dass wir irgendwas ausgelassen haben. War da noch irgendwas?
Nö, nichts. Ich hätte vielleicht noch, weil es mir gerade einfällt, was wir drüber hatten. Ich habe gehört, es soll demnächst wieder eine neue DTG-App geben.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Und das, endlich wieder das Klingen der DTG auf dem Handy.
Also ja, dann wäre das nämlich auch
vermisst.
Dann wäre das auch mit dem Livestream, hätte noch viel mehr Leute erreicht, weil die alte App war ja doch irgendwie auf 3000 Geräten installiert und aktiv. Dafür, dass sie so grottig war, ganz ordentlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine Reichweite, die kann sich für eine App schon sehen lassen. Dafür, dass man die als Zusatzangebot, sag ich mal, aus Vereinssicht anbietet, ist schon sehr gut genutzt worden, ja. Ja, dann kommen wir so langsam zum Ende der Ausgabe, sind ja aber auch schon wieder eine ganze Zeit lang dabei. Weisen nochmal darauf hin, dass ihr uns natürlich gerne auf jeglichen Social-Media-Plattformen und auch Podcasting-Plattformen folgen dürft und uns auch gerne natürlich Grüße und Feedback dalassen dürft. Gerne auch, wenn ihr Anregungen habt, welche Themen wir vielleicht in der Sendung noch mit aufgreifen sollten oder könnten oder auch müssen, weil sie total wichtig sind, dann schreibt uns entweder über die Plattform oder natürlich auch ganz klassisch per Mail geht auch an feedback@tolcast.de. Da schauen wir auch regelmäßig nach und nehmen natürlich euer Feedback immer gerne in der Sendung auf. Also vor allem nochmal zum Mitschreiben feedback@tolcast.de. Ansonsten alles Wichtige rund um die Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Dort dann auch alle Links und Hintergrundinformationen zu den Beiträgen und Berichten, die wir hier so referenziert haben. Das könnt ihr dort alles nachlesen. Ja, und das Abschlusswort dieser Sendung, das gönnen wir, hätte ich jetzt fast gesagt, wobei das eigentlich das falsche Wort ist. Ich sage einfach mal, das hat John Howe für euch. Wir melden uns dann im Mai wieder und wünschen euch bis dahin eine Tolkien-eske Zeit.
Hello, this is John Howe. I'd like to extend my most sincere greetings to the German Tolkien Society, and I admire the enthusiasm and the dedication that everybody contributes to making Tolkien's work not only appreciated by those who read it, but keeping it alive for new readers today.